Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
Ja, und heute mit der dritten Episode von unserem spirituellen Allerlei. Ja, was ist damit gemeint? Wir haben vor uns ein Lexikon der esoterischen Spiritualität vor uns liegen und das habe ich mal vor vielen Jahren angefangen zu schreiben. Das ist ja ausgedruckt und wir haben uns nicht weiter auf die Folge vorbereitet, sondern werden jetzt, beziehungsweise du, wirst jetzt per Fingerzeig in den Blättern wühlen und dann irgendwie auf ein bestimmtes Stichwort zeigen, was in diesem Lexikon steht. Und dann werden wir spontan darüber sprechen, ohne dass wir das vorher geplant haben. Ja, dann leg mal los. Was ist unser erstes Thema? Exegese, okay. Ich muss mir das mal anschauen. Das gibt es, glaube ich, nur eine kurze Erklärung dazu. Also Exegese, damit ist gemeint eine Interpretation beziehungsweise eine Deutung heiliger Schriften. Ja, ganz interessant. Dazu kann man ja erstmal sagen, die heiligen Schriften selbst sind aus meiner Sicht immer das Bedeutsamste. Wenn man wirklich jetzt so heilige Schrift, zum Beispiel die Bibel oder eine buddhistische Sutra zum Beispiel oder ein hinduistischer Text. Der Ursprungstext ist eigentlich immer bedeutsam und aus meiner Sicht gibt es häufig auch keine letztendlich richtige Deutung, weil das sowas, was direkt von oben durchgegeben ist, vielleicht von der göttlichen Ebene direkt kommt, auch eine Vielzahl an Deutungsmöglichkeiten hat und man durchaus auch mit individuellen persönlichen Deutungen da sehr weit kommt. Also anders als in anderen Fachbereichen wie zum Beispiel Philosophie oder Medizin, wo die Kommentatoren oder die Menschen, die etwas deuten, sehr wichtig sind, weil sie Bezüge und Einordnungen erlauben und man dann das Bestimmte besser versteht, gibt es sowas auch in der Religion und in den spirituellen Methoden natürlich. Aber es ist nicht so wichtig, wie manchmal zum Beispiel in der Geschichte von Lourdes, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, das kleine Mädchen, das da die Jungfrau Maria sieht, die versteht zum Beispiel Sachen, die ihr die Jungfrau Maria sagt, obwohl sie ein kleines Mädchen ist. Sie hat nichts studiert zu Religion oder Spiritualität, aber sie versteht Dinge, die selbst ein Pfarrer, glaube ich, nicht so richtig einordnen kann in der Geschichte von, das ist ja kein Spielfilm, sondern eine echte Geschichte, gab es ja ein Mädchen, das dem die Jungfrau Maria erschienen ist und daraus ist dann die heilige Quelle von Lourdes entstanden. Und das ist ein schönes Beispiel, wieso die Exegese nicht so bedeutsam ist, also die Deutung oder Interpretation der Schriften in der Spiritualität nicht so bedeutsam ist wie in anderen sagen wir mal, Richtungen oder in Universitätsfächern wie zum Beispiel Philosophie oder auch Kunst. In der Kunstgeschichte ist es ja sehr bedeutsam. Ne? Du hast ja zum Teil auch in einem Fach oder Nebenfach Kunst studiert. Da ist so eine Interpretation sehr wichtig, oder?
Ja, das ist sehr wichtig, weil da diese Schriften auch sehr viel bedeutend sind und manchmal haben wir uns in heiligen Schriften auch angeschaut in dem Unterricht.
Sogar heilige Schriften auch in der Kunstgeschichte. Aha. Ja klar, es gibt ja auch viel religiöse Kunst. Ne?
Viel religiöse und die da. Ja.
Aber auch hier, finde ich, in der Kunst kann man auch seinen ganz eigenen Zugang finden. Ich finde, sehr gute Kunst zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur eine Interpretation gibt, oder?
Ja, dass es mehrere Interpretationen gibt und dann, dass man da auch darüber diskutiert.
Und besonders gute Kunst, zum Beispiel das Lächeln der Mona Lisa, ne, oder sowas, kann man ja eigentlich gar nicht fassen. Ne? Das ist einfach so. Und deswegen ist sie gut, oder?
Die Kunst,
weil man sie gar nicht richtig fassen zuordnen kann.
Zuordnen kann. Und das, die hat so eine besondere Ausstrahlung. Ich habe ich übrigens bei Louvre gesehen. Hast du das gesehen?
Nee, im Louvre war ich nicht.
Die ist so klein und mini und dann geht man durch den Louvre und dann hängt sie da und da stehen 1000 Menschen.
Ach, das Gemälde ist gar nicht so groß, was das Lächeln der Mona Lisa zeigt.
Nee.
Ah, interessant. So aber alle stehen davor, ja?
Ja, alle stehen davor. Ja. Das ist eine magische Kraft und so.
Ja, das ist genau das. Also Exegese ist das natürlich bezogen auf heilige oder spirituelle Schriften. Sozusagen. Ich glaube, dass wenn man Theologie studiert, macht man das, glaube ich, viel. Ne? Aber manch ein Pfarrer mangelt es dann manchmal an Essenz vielleicht auch, würde ich vorsichtig sagen. Wie auch immer, ein spannendes Thema und nicht unwichtig. Also wir machen das jetzt zum Teil auch, dass wir hier zitieren, ne, und dann darüber reden. Das sind eigentlich auch Interpretationen, was wir in diesem Podcast machen manchmal. Ja, dann haben wir ja schon das erste Thema sozusagen hinter uns und du schreitest zur Tat und zeigst auf ein zweites Thema, worüber wir sprechen. Das ist ja ein schönes Thema. Samadhi. Samadhi, ich muss das hier mal kurz aufschlagen bei mir. Ich weiß natürlich, was es ist, aber will das auch kurz vorlesen, bevor wir beginnen. Absolute Erleuchtung. Im Hinduismus Bewusstseinszustand des Einssein mit dem Göttlichen. Ausgeglichenes Bewusstsein der Selbsterkenntnis. Ja, natürlich kann man jetzt Samadhi nicht definieren. Das ist das ganz große spirituelle Ziel, die Erleuchtung zu erlangen. Es gibt da auch keine, wie soll ich sagen, Parameter oder Standardisierung, dass man sagt, mach jetzt ABC, dann bist du erleuchtet. So läuft es nicht in diesem Bereich. Also so kann man vielleicht einen Schrank aufbauen, aber nicht Erleuchtung finden. Es gibt, glaube ich, auch unterschiedliche Begrifflichkeiten und Definitionen in den unterschiedlichen spirituellen Traditionen, was da als Erleuchtung verstanden wird. Ich weiß, dass es im Buddhismus manchmal auch so Überprüfungsmechanismen gibt, ob jemand wirklich erleuchtet ist. Also die haben da sogar so einen kleinen Katalog manchmal in einigen Richtungen. Und in anderen Richtungen ist es eher so, wenn man, ja, da ist es nicht genauer definiert, sondern da schaut man, ob eine Ausstrahlung die Person hat oder auch mit der eigenen Anschauung nach tatsächlich sie in diesem Bewusstsein weilt oder eben nicht. Ja, letztendlich, wir haben auch mal dazu eine Folge gemacht zum Thema Erleuchtung. Man kann das nicht genau sagen, ist jemand in Samadhi, in der Erleuchtung oder nicht. Man selber merkt es vielleicht, wenn man es ist, aber sobald man sagen würde, ich bin erleuchtet, wäre man schon nicht mehr erleuchtet.
Weil das dann, deshalb können ne, das Bessere nur andere beurteilen, ja?
Ja, ich denke, es zeigt sich dann, wenn jemand, sagen wir mal, ein spiritueller Lehrer oder auch ein einfacher, spirituell ausgerichteter Mensch eine gewisse Präsenz hat, sodass sich um ihn oder sie herum im Laufe von Jahren und Jahrzehnten dauerhaft eine große Anhängerschaft scharrt, sagen wir mal, oder sich findet. Zum Beispiel wie bei Mutter Mira. Mhm. Da kann man sagen, dass das passiert ist von alleine im Laufe von Jahrzehnten. Und wir waren ja ein paar Mal in dem Darshan, ich ja schon viele Jahre und du jetzt auch zum ersten Mal ein paar Mal, ne? Und da ist es so, dass man einfach Menschen das merken, ne? Wenn sie da sitzt, oder? Dass sie was ausstrahlt.
Mhm. Ja. Dann merkt man das.
Ja, würdest du auch sagen, oder?
Ja, man diese Ausstrahlung und wie sie so da sitzt und was sie so für göttliche Kraft, das ist wahnsinnig kraftvoll.
Ja, und dann zeigt es sich von selbst, ne? Das ist das, was wir meinen. Und ich weiß gar nicht, ob man im Falle von Mutter Mira, die ja ein Avatar ist, noch von Erleuchtung spricht, aber im Ergebnis ist es ähnlich, ne? Ein absolutes in sich Ruhen bei gleichzeitiger starker Präsenz und auch Ausstrahlung für andere spürbar, sozusagen, das zu haben. Ja. Ja, sehr, sehr spannend und natürlich ein Fass ohne Boden, dieses Thema. Ja, hast du erleuchtende Momente manchmal? Und dann bleibt es aber natürlich nicht, oder das heißt natürlich, oder meistens, oder doch, oder bist du erleuchtet?
Ein paar wenige kurze erleuchtende Momente waren mein Leben, als ich, ja, manchmal bei Reiki, manchmal bei so einer Schamanin war, wenn die Energie so durch den Körper gefließt hat. Das war auch so ein Moment, wo man das noch nie so hatte.
Ja, ja. Verstehe.
Und dann, wenn es vorbeigeht, dann ist man einfach dankbar für die Erfahrung, weil mit dir geschieht was. Und das ist echt schon ein Geschenk vom Göttlichen.
Ja. Verstehe, wie du das meinst. Ja, ich würde auch sagen, ich hatte erleuchtende Momente. Ich würde auch sagen, ich hatte durchaus auch mal Phasen von ein paar Tagen, wo das ein paar Tage da war, aber es ist nicht dauerhaft geblieben. Also dann und dann manchmal, es kommt dann doch wieder ein Moment zurück, wo man sich ärgert und dann merkt man, oh, jetzt bin ich doch nicht mehr in diesem Einheitsbewusstsein oder wie man das nennen möchte. Bei mir jedenfalls.
Aber Friedenszustand,
man, innerer Frieden kann man das auch nennen. Innerer Frieden, würde ich sagen, ja. Äußerer Frieden ist vielleicht nicht immer möglich. Ja, ein weites Feld, ein spannendes Thema. Okay, dann haben wir das mal so ein bisschen eruiert an der Oberfläche. Und vielleicht noch ein drittes für heute. Mhm. Hinayana. Mhm. Ah, das ist genau auch Hinayana, auch Theravada, eine der beiden Hauptströmungen des Buddhismus. Im Mittelpunkt steht die eigene Befreiung. Es heißt, dass es der ursprünglichen Form des Buddhismus am nächsten ist, diese buddhistische Form. Ja, ich bin kein Buddhismus-Experte, was die verschiedenen Richtungen angeht, aber ich weiß, dass das ja, wie hier schon steht, eine der ursprünglichsten Formen des Buddhismus ist. Und ich finde, Ursprünglichkeit und Authentizität ist erstmal nichts Falsches, ne? Sondern ist dicht an dem, was der Begründer gemacht hat. Das ist meistens eine ganz gute Sache, solange aus sowas kein Fundamentalismus oder Dogmatismus heraus entsteht. Ne? Aber dicht an dem zu sein, wie etwas ursprünglich war, ist es eigentlich immer eine ganz gute Sache, denke ich. Ja, Buddhismus ist natürlich auch ein weites Feld. Ich hatte ja auch mal eine buddhistische Phase, als ich jünger war. Durchaus ein, zwei Jahre mal im tibetischen Buddhismus an Gruppen teilgenommen, an dem Ole Nidal, und da auch Segenübertragung von ihm bekommen. Das fand ich immer toll. Also das war, der Buddhismus hat eine ganz starke energetische Ausrichtung, die wirklich spürbar ist, so wie wir das eben auch zu dem Samadhi beschrieben haben. Und ich hatte dann noch, als ich Reiki-Lehrer schon war, sogar noch mal ein, zwei Jahre mit dem Swami Premjagran. Das war auch ein Reiki-Lehrer, der aus einer tibetisch-buddhistischen Richtung kommt. Der war hier dann in Berlin zeitweise auch noch mal ein, zwei Jahre, wo ich öfter noch mal dabei war. Aber da war ich schon von der Hauptdisziplin her im Reiki, was ja keine Zuordnung jetzt enthält, ob das jetzt buddhistisch ist oder christlich oder auch gar nicht religiös. Das ist ja beim Reiki völlig offen. Und da war für mich nochmal eine Möglichkeit, das Buddhistische nochmal ein bisschen zu vertiefen und auf Reiki zu beziehen, was man ja durchaus machen kann. Hast du Berührungspunkte mit dem Buddhismus gehabt?
War ich in Verona in einem buddhistischen Tempel. Damals in der Anthropologiestudium im zweiten Semester sollten wir auch eine Feldforschung machen. Und dann waren wir bei dem buddhistischen Haus. War ganz interessant. Wir haben wesentliche Interviews gemacht und wie ich mich erinnern kann, war eine friedliche Atmosphäre da. Mhm. Und ja, dann war noch so eine Phase, aber dann mehr habe ich das nicht irgendwie vertieft. Mhm. Das war nur so eine interessante Phase, aber dann war es das.
Ja. Ja, Buddhismus gibt es da sehr viele energetische Rituale auch und insbesondere im tibetisch-buddhistischen Feld ist ja auch die Lehrer-Schüler-Beziehung sehr intensiv, kann auch sehr hierarchisch sein. Das ist, und man kann auch sehr schnell vorankommen damit. Ja, eine spannende Sache.
Dadurch, dass es so intensiv ist und dass die Lehrer-Schüler-Beziehung quasi so lernhaft ist. Sehr intensiv und lernhaft und dadurch kann man schneller vorankommen, wie ich verstehe. Ja,
ja, es beinhaltet Konzepte, wo auch dem Schüler ermöglicht wird, in eine sehr große Hingabe zu gehen, was natürlich auch eine große Verantwortung dann wieder für den Lehrer mit sich bringt. Mhm. Aber wenn beide das in richtiger, passender Weise tun, wir haben das ja zum Beispiel in unserer Folge zum Thema spirituelle Autorität auch schon mal ein bisschen erkundet, das Thema, dann kann man damit auch sehr schnell sehr weit kommen. Ja, man muss allerdings dann auch viel aufgeben, sozusagen als Schüler, und auch großes Vertrauen haben in den Lehrer. Ja.
Und Befreiung, wie du dir das gesagt hast, das ist auch so wie Erleuchtung ein bisschen.
Ja, so würde ich sagen, das wird ja synonym. Ich bin jetzt da kein Experte, was die Begrifflichkeiten angeht, aber ich glaube, Befreiung ja von Maya wird synonym wie Erleuchtung verwendet im Buddhismus. Ja. Ja, wollen wir noch einen letzten Begriff machen für die heutige Folge?
Ja. So. Das.
Okay, was haben wir denn da? Horoskop. Okay. Da bin ich ja wieder mehr in einem Thema, in dem ich mich noch besser auskenne als im tibetischen Buddhismus, weil ich selber ja auch Horoskope stelle. Ja, was habe ich hier denn reingeschrieben, was ein Horoskop ist? Planetenkonstellation zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. In der Regel ist damit das Geburtshoroskop eines Menschen gemeint. Dieses ermöglicht Deutungen über seine Anlagen und seinen Schicksalsweg. Das Horoskop beinhaltet drei Ebenen, die Planeten, die inneren Akteure, die Sternzeichen, der energetische Hintergrund und die Häuser, die verschiedenen Lebensbereiche. Und über die sogenannten Aspekte treten dann die Planeten miteinander in Verbindung. Dann haben wir sozusagen die vier Ebenen eines Horoskops. Ja, ich habe das ja über Jahrzehnte studiert und biete das auch an und finde, dass das eine schöne Form der Selbsterkenntnis für mich selbst immer wieder und auch für die Menschen, die zu mir kommen, habe ich auch meistens, wenn ich was höre, ist gutes Feedback. Manchmal habe ich kein Feedback, aber habe das Gefühl, dass es geholfen hat. Und wir haben auch viel über Horoskope gesprochen. Wie war das für dich?
Für mich war das auch sehr hilfreich. Ich habe mich noch so mehr verstanden, wie ich bin und was mein Seelensplan ist und fand das wahnsinnig interessant, so zu verstehen, dass sich das halt quasi bewahrhaftet hat, dass ich da bei dir spirituelle Ausbildung mache und dass ich da spirituelle Planeten in meinem Horoskop habe. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Positiv meine ich, positiv enttäuscht. Ich dachte nicht, dass das so in den Lebensplan stehen kann. Das war für mich verblüffend. Und
also die Enttäuschung ist ja auch sozusagen, dass die Täuschung zurückgeht. Ne? Also dass man sich nicht mehr täuscht, sondern die Wahrheit findet. Meintest du das so oder wie?
Ich meinte da so, dass man dass das halt quasi geschrieben ist, was für einen vorgesehen ist und dass man das auch lesen und verstehen kann und sich auch dabei helfen kann, dass das möglich ist.
Zumindest thematisch. Ne? Man hat natürlich einen freien Willen und kann gucken, was man daraus macht. Das muss man auch immer wieder sagen. Aber man kann ja feststellen, dass man bestimmte Lebensthemen hat und zum Teil auch, als ich dich noch gar nicht richtig kannte, Sachen sagen konnte, die ich auch nicht so hätte wissen können, außer aus dem Horoskop. Ne?
Ja, das ist das, so, das spannend. Ist
verblüfft, oder? Und das ist jetzt nicht irgendeine Rhetorik oder irgendwie suggestiv oder so, sondern das ist lässt sich einfach aus der Horoskopskizze erkennen. Im Übrigen auch nachprüfen, weil diese Sachen ja auch in Büchern stehen. Also das ist ja keine suggestive Geschichte des Beraters, sondern sowas lässt sich auch in den entsprechenden astrologischen Büchern dann nachlesen, dass diese Konstellation so und so ist. Ja. Hochinteressant. Ja, ich bin also ein absoluter Fan, was Geburtshoroskop angeht. Nicht so, was Vorhersagen angeht, arbeite ich nicht so mit, eigentlich so gut wie gar nicht. Kann auch sehr kontraproduktiv sein, wenn man meint, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt was Bestimmtes passieren soll und man vorher immer schon darüber nachdenkt, ist sehr kontraproduktiv. So arbeite ich überhaupt nicht mit der Astrologie. Aber das Geburtshoroskop ist die Position der Planeten am Ort und zum Zeitpunkt der Geburt. Und damit kriegt man, wenn man so will, einen Stempel mit oder so Lebensthemen mit. Und ich fand es hilfreich, auch übrigens als junger Mann, als ich selber noch gar nicht spirituell war, eine gute astrologische Beratung zu bekommen, damals von Esther Blanc-Scheidler hier in Berlin. Und die hat mir wirklich sehr geholfen, mich mehr zu erkennen. Und
auch mehr die Talente zu entwickeln, weil wenn man nicht weiß, was die Talente sind, kann man mehr so bewusst sein und eher in die Richtung arbeiten, wo man dann diese Talente schön entfalten kann. Ja. Wenn man nicht weiß, dann ist es auch schwierig, also sein Leben in diese Richtung zu leben.
Ja, genau. Ja, das war eine weitere Folge von unserem spirituellen Allerlei und wir wünschen euch eine schöne Zeit.
Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de.